Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Martin Richrath.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Ist das Rauschen auf dem Friedhof Johannes. Finde ich ruhig, finde ich toll, finde ich Ruhe. Gefällt mir unheimlich gut.
Mein Bielefeld-Platz.
Alte Marktplatz, insbesondere zur Weihnachtszeit. Unheimlich schön.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Ehrliches, verbindliches Miteinander.
Lieber Herr Richrath, herzlich willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts.
Vielen Dank, freut mich sehr.
Schön, dass Sie da sind. Ich finde es auch toll, dass Sie da sind, weil Sie sind kein Ur-Bielefelder. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Sie sind jemand, der die Schönheit der Stadt eigentlich erfährt, weil es ihn beruflich hierher getragen hat. Sie sind CEO des Bielefelder Unternehmens EK Service Group. Sie sind ein Mann, der viel hin und her reist und hier nicht nur arbeitet, sondern, und das ist jetzt die erste Frage, auch mal zur Ruhe kommt?
In der Tat. Also wir haben, meine Frau und ich haben bewusst, weil uns Bielefeld sehr gut gefallen hat, 1, 2, manchmal auch 3 Wochenenden, wo sie rüberkommt und wir die Wochenenden in Bielefeld verbringen und Umgebung, extern Steine, ja, auch mal einen Stadtrundgang, mal das eine oder andere Restaurant ausprobiert, eine Oetker-Führung. Ja. Also das beschäftigt uns schon und macht uns auch viel Spaß.
Ja, Sie haben es eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, Sie kommen aus Dormagen.
Genau.
Hälfte Köln, Hälfte Düsseldorf, ne, genau dazwischen. Können sich noch an Ihren ersten Eindruck erinnern, als Sie wussten, okay, Bielefeld wird eine berufliche Station?
Der erste Eindruck war natürlich Oetker, Miele, so die zwei Großen. Der zweite Eindruck Sparrenburg und Altstadt. Und ich würde sagen, der dritte Eindruck reservierte, wohlbedachte Menschen.
Mhm. Ja. Wie kommen Sie damit klar mit diesem Schlag Menschen?
Sehr gut. Ist eine tolle Mischung. Ich bin halt, wie gesagt, so 1, 2 Tage die Woche in Bielefeld, aber auch 1, 2 Tage in den Niederlanden unterwegs, so im Schnitt. Das ergänzt sich sehr gut. Die Niederländer, die holländischen Kollegen, pragmatisch, schnell, zielorientiert und Ostwestfalen und damit Bielefeld eher bedacht, nachdenklich, aber dann sehr präzise und verbindlich. Finde ich gut.
Und wo sind Sie dazwischen?
Ich glaube, ich bin genau dazwischen und versuche auch, soweit es geht, das Beste aus beiden Welten zu verknüpfen und zu brücken, auch in meiner Funktion. Und das macht unheimlich viel Spaß, ist manchmal aber auch anstrengend, klar.
Ja, sind Sie ein guter Connector? Müssen Sie es nicht eigentlich auch sein in Ihrer Funktion?
Ich würde, erstmal müssen es andere beurteilen, aber ich, was ich glaube ich gut kann, ich kann gut nachdenken und zuhören. Das ist so eine Kombination links und rechts und ich arbeite halt gerne. Wobei Arbeit ist schon fast das falsche Wort. Ich bin gern mit Menschen zusammen.
Mhm. Ja. Also auf der einen Seite sind Sie analytisch, auf der anderen Seite empathisch. Treffe ich Sie damit?
Ja, das würde ich schon sagen. Also das würde ich schon gern unterschreiben. Beurteilen müssen es andere, ja.
Okay. Und bescheiden auch ein Stück weit sind Sie auch, wenn Sie das so betonen und sagen, müssen andere beurteilen?
Ich würde so antworten, ich muss nicht in der ersten Reihe stehen. Ich kann, aber ich muss nicht in der ersten Reihe stehen. Und ich habe es auch ganz gerne, wenn Kollegen, Kolleginnen, die dafür Verantwortung tragen, das auch für sich selber präsentieren. Es muss nicht über mich laufen.
Okay, nun stehen Sie an der Spitze eines wirklich dicken Unternehmens hier in Bielefeld. Nicht nur in Bielefeld, sondern auch international ja agierend. Muss man da nicht ein bisschen in der ersten Reihe stehen wollen auch?
Doch, gar keine Frage.
Also Alpha ist auch drin?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich das verleugnen würde, das wäre nicht korrekt. Auf der anderen Seite gibt es auch da Alpha und Alpha-Tiere. Und für uns, auch als EK, ist das Miteinander und die Art und Weise und das Thema Kultur sehr, sehr wichtig. Wir werden nächstes Jahr, das hole ich ein bisschen aus, wir werden nächstes Jahr 100 Jahre und das werden wir auch mit Stolz. Und da ist natürlich auch, da sind Wurzeln. Die sind in Bielefeld, die sind mittlerweile auch Schritt für Schritt in Huvelaken, in unserer Dependance in den Niederlanden, aber auch Österreich, Frankreich. Und wir kehren das Schritt für Schritt auch kulturell als eine Gruppe zusammen. Und das macht viel Spaß. Und da muss man auch Alpha-Tier sein, gar keine Frage.
Ja, aber so wie ich Sie jetzt einschätze, sind Sie nicht eitel, dass Sie sagen, ja, ich möchte jetzt hier aber auf dem Foto ganz vorne stehen.
Nein. Muss
Sie haben
nicht
gezögert.
Sein. Ja, ich habe gezögert, weil ich musste kurz an meine Frau oder an Freunde denken, die vielleicht dann anders antworten würden. Ja. Nein, ist immer die Frage, was eitel heißt. Also ich bin schon daran interessiert, dass es läuft, dass es gut funktioniert, links und rechts und kümmere mich und bin detailverliebt. Ob das dann 1:1 eitel ist, müssen wieder andere beurteilen. Ja.
Ist auch eigentlich super schwer, über sich selbst sowas zu sagen, ne? Ja. Ohne irgendwie als Angeber rüberzukommen oder als jemand, der super tief stapelt. Es ist schwer.
Ja, ja. Ist so.
Aber es ist mein Beruf. Sie haben gerade gesagt, Sie sind gerne mit Menschen zusammen. Mhm. Was ist für Sie der Umgang mit Menschen? Was macht das für Sie aus?
Ja, ich glaube, die Vielfalt. Mhm. Ich glaube, die Vielfalt macht es aus. Und das macht mir auch im Beruf, aber auch im Privaten Spaß. Ich versuche und bin breit aufgestellt, habe viele, viele Interessen, also jetzt nicht nur eine Schublade und das hat automatisch mit Menschen zu tun. Und dann kommen andere Kulturen dazu, dann kommen andere Ansichten dazu und das finde ich unheimlich spannend, privat wie beruflich.
Ja.
Und ich glaube, das merkt man dann auch und das gibt einem auch im Grunde recht viel Energie, ja? Mhm. Oder mir zumindest.
Sie sind ein energetischer Typ, ne?
Das höre ich sehr oft, ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das so.
Ja. Ja, und das war auch so mein allererster Eindruck eben, als Sie so reinkamen. Ne, man muss dann sich nicht groß warm quatschen. Mhm. Los, komm, wir steigen hier rein.
Ja.
So. Also,
das trifft, glaube ich, gut, ja.
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 Fühlen Sie sich wohler, wenn Sie vorbereitet sind? Oder haben Sie so eine breite Brust, dass Sie sagen, ach, los, komm, ich weiß, was ich kann. Wir können hier einsteigen.
Nein, ich fühle mich wohler, wenn ich vorbereitet bin.
Ja.
Also ich bin da in der Hinsicht gut organisiert und strukturiert. Mhm. Ich brauche morgens meine halbe Stunde. Ich bin früh im Büro. Um den Tag, die Woche vorzubereiten, das mag ich schon. Das finde ich auch, ist eine Art der Wertschätzung den Kollegen oder auch externen gegenüber, dass man vorbereitet ist. Mhm. Das heißt nicht, dass man auch nicht mal spontan links und rechts abbiegen kann.
Ja.
Aber unterm Strich habe ich es dann schon gern organisiert und strukturiert.
Aber ab einem gewissen Punkt dann auch nicht lang schnacken, sondern jetzt mal machen, los, komm Leute.
Genau.
Gas, Gas.
Ja.
Ja.
Das war immer so, kann man zum Teil wahrscheinlich auch lernen, aber das war bei mir so, ja.
Wo fing das denn an?
Ich glaube, das fing recht früh an in der Schule, sei es klassisch Klassensprecher, Schülersprecher, mhm. Handballverein, Kleinigkeiten, Kassenwart, Mannschaftskapitän und. Mhm. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das ist auch das Thema, dass man sich da so ein bisschen besser kennenlernt, auch selber findet. Und man lotet sich ja dann ja peu à peu auch aus und wächst irgendwo auch mit verschiedenen Aufgaben. Ja.
Also war das so ein bisschen auch schon als Kind dieses Bedürfnis, eine Verantwortung zu übernehmen?
Ich würde nicht sagen Bedürfnis, aber es hat sich ergeben und es ist mir nie schwer gefallen. Also ich war dann zum Beispiel der gesagt hat, zum Abiball, wir müssen ein bisschen Geld einsammeln, Wochenkonto, wir müssen jetzt auch mal gucken, wir haben nur noch ein halbes Jahr, letztes Jahr 30-jähriges Abitur, dann war ich der gesagt hat, wenn es keiner macht, dann gibt's auch kein Abi-Nachtreffen. Dann habe ich 2, 3 ehemalige Kollegen angerufen und. Und mir macht sowas Spaß und fällt auch leicht.
Mhm. Weil Sie eben Connector sind.
Wahrscheinlich, weil mir das leicht fällt, ja.
Sind Sie so aufgewachsen? Also ist das was Ihre Eltern Ihnen auch vielleicht mitgegeben haben?
Ich muss lachen. Ich würd eher sagen, nein. Mhm. Also ich bin klassisch gut bürgerlich aufgewachsen, Einzelkind, ein Dackel.
Wie hieß der?
Enzi vom Seppelsberg, Enzi war es, 14 Jahre, wie damals meine jetzige Frau zu uns kam und Enzi war in den letzten Jahren, das war 13, 14, die hat dann auch noch ihre letzten 2 Zähne gezeigt, wer hier zu wem gehört und passt, also ganz witzig. Nein, aber unterm Strich bin ich eher sehr behutsam und ruhig aufgewachsen. Mhm. Also das war nicht, dass meine Eltern, wer weiß, wie aktiv waren, nee, das kam eher dann von mir.
Okay.
Ja.
Und also hat sich aber auch niemand da irgendwie so in irgendeine Richtung gedrängt, los, komm jetzt hier, Karriere, gute Noten und so?
Also wir haben das häufiger mal besprochen für mein Umfeld, familiär war vieles immer irgendwo klar. Da wird es gewisse Schritte gehen und geben. Aber für mich selber war das im Fluss. Das war nie wirklich ein Ziel. Ich muss jetzt den nächsten Schritt machen, Karriereschritt machen. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Ich mache gerne eine hoffentlich gute Arbeit. Mhm. Ich schließe gern Sachen ab. Und dann kam Erfolg und gewisse Schritte kamen dann automatisch.
Ja.
Aber das war nicht wirklich das Ziel, was irgendwo als Überschrift im Raum stand.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil Sie ja wirklich eine tolle Karriere hingelegt haben bis hierher. Sie haben international gearbeitet. Sie waren in China, ne, haben in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet. Und häufig erlebe ich das bei Menschen, die so erfolgreich sind wie Sie, dass sie von Anfang an irgendwie einen klaren Plan hatten und angetrieben wurden, durch den Ehrgeiz, mhm, aus der Familie, mhm, wie auch immer. Aber
nee, das war bei uns nicht so. Also ja, da hat sich das eine oder andere, und da gehört sicherlich auch Glück dazu, mhm, ergeben. China, im Nachhinein würde ich sagen, sind wir recht naiv, ohne Look and See nach China geflogen.
Weil es wir.
Meine Frau und eben, ja, meine Person waren damals, mhm, noch zu zweit, unseren Sohn gab es damals noch nicht. Und da würde ich sagen, heutzutage, oh mein Gott, mhm, links und rechts, ich werde das nie vergessen. Wir hatten ein tolles familiäres Weihnachtsfest und sind dann am 28. rübergeflogen und saßen von 60.000 Einwohner Dormagen in 20 Millionen City Shanghai in einem Service-Apartment in der, weiß ich nicht, 23. Etage. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, mach mal bitte die Fenster zu. Sagt sie, die sind zu. Weil wir halt so nicht groß geworden sind. Mhm. Und dann haben wir gesagt, mein Gott, was haben wir getan? Mhm. Die nächsten 3 Jahre jetzt in so einer Stadt. Glücklicherweise hat sich das alles relativiert. Und das war eine unheimlich spannende Zeit. Wir haben, mhm, viel gesehen, viel gearbeitet, gar keine Frage. Aber das ist so im Rück, das sind so Kapitel im Leben.
Ja.
Und die schließt man ab. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man Kapitel abschließt, sauber abschließt.
Blättern Sie nochmal denn in diesen Kapiteln?
Eigentlich nicht. Also ich muss wirklich sagen, die sind dann für mich zu. Wir haben immer mal wieder die Diskussion, wollen wir nicht nochmal nach Shanghai, wollen wir nicht nochmal nach Ho Chi Minh und, mhm, und. Und ich bin dann eher so, man würde vergleichen, das sind Kapitel im Leben, auch mit den Freunden und mit dem Umfeld, was man damals hatte. Und ich glaube, das ist dann schwierig, weil man vergleichen würde.
Mhm.
Das heißt nicht, dass man da vielleicht nicht mal eine Urlaubsreise hinmacht, aber da würde ich eher andere Sachen machen, die ich noch nicht gesehen habe.
Mhm.
Als im Grunde in der Vergangenheit reisen,
mhm,
was man dann wahrscheinlich zum Teil zumindest tun würde.
Also da bewusst nochmal hingehen ist keine Option. Darüber aber erzählen und nachdenken und ach, weißt du noch damals, und dann haben wir die Geschichte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auch mit Freunden. Wir haben allen Stationen, wo wir waren, noch sehr, sehr guten Kontakt über die klassischen Themen, Geburtstag,
mhm,
oder Ereignisse. Ich bin vor 1,5 Jahren 50 geworden. Da hatten wir eine tolle, tolle Gruppe aus dieser Auslandszeit,
mhm,
aus Vietnam und. Und das war einfach toll, dass auch die Leute den Aufwand, das ist ja nicht ganz unerheblich, in Kauf genommen haben, aus Frankreich und. Das war schon recht international. Und das war dann sicherlich so eine Reise zurück, mhm, aber für einen gewissen Anlass.
Ja. Wie findet man Freunde in Shanghai, in Vietnam, in wo auch immer man...
Das mussten wir lernen. Mhm. Wir kennen ja eher das System montags bis freitags und Wochenende ist dann privat, Familie und Freunde. Man muss sich das so vorstellen, in so Ländern, wo man weit, weit weg von zu Hause ist, ist Beruf auch dann irgendwo der Familienersatz.
Mhm.
Auf einmal wird man damals vom entsprechenden Vorgesetzten zum Grillen eingeladen. Passiert in Deutschland auch, aber nicht jedes Wochenende.
Mhm.
Und man taucht dann auch nicht permanent mit Partner oder Partnerin da auf.
Ja.
Und das muss man dann lernen. Aber Fakt ist, alle haben die gleichen Fragen. Man hilft sich. Also da ist eine andere Unterstützung, weil man abends um 6 oder 7 nicht einfach aus dem Büro geht und sich auflöst, sondern man trifft sich. Ne?
Mhm.
Und so gesehen findet man dann über den Beruf und sicherlich auch über den Pass,
mhm,
der verbindet auch, gruppiert man sich. Ne?
Ja.
Und dann muss man halt auch immer wieder gucken, wer passt zu einem, wie im normalen Leben auch. Und wir hatten dann da auch, muss man sagen, sicherlich auch Glück, dass das in der Arbeitswelt, aber auch im Privaten, vor allen Dingen mit den Frauen, dass das da funktioniert hat. Weil wenn das nicht funktioniert, färbt das natürlich auf die Arbeitswelt ab. Klar.
Ja, total. Ja. Klar. Naja, und man muss es dann ja auch hinterher, wenn die Station dann abgearbeitet ist, im weitesten Sinne, ja auch erstmal halten können. Ne?
Ja.
Also dann treibt es dann die Menschen in die unterschiedlichsten Richtungen und trotzdem hält man den Kontakt.
Ja.
Können Sie das gut oder macht Ihre Frau das?
Nee, ich kann das gut.
Ja.
Ich kann das gut, auch dank technischer Mittel.
Ja.
Thema jährliche Wiedervorlage.
Mhm.
Und ich habe relativ früh für uns auch immer letztendlich Wert darauf gelegt, wir müssen einmal mehr anrufen. Wenn wir die sind, die reisen, die im Grunde nicht da sind, sei es zu Hause oder auch dann in anderen Stationen, müssen wir einmal mehr eine Mail schreiben, müssen wir einmal mehr ein Foto schicken und im Grunde in so eine freundschaftliche Beziehung investieren. Und das klappt nicht immer. Ist auch logisch, aber für viele Bereiche hat das geklappt, ja.
Oh, das ist ein schöner Aspekt, weil ich finde das gerade, ich habe ja nun auch ein Pendlerleben und ich finde das ganz schwer, zwischen den Welten den Menschen so gerecht zu werden. Und wenn man die Person ist, die viel unterwegs ist, ist man aus ihrem Blickwinkel einfach mehr in der Verpflichtung, ne?
Das ist so. Wobei ich auch sagen muss, ich würde nicht sagen, dass ich oder wir einen sehr großen Freundeskreis hätten.
Mhm.
Das konzentriert sich dann schon auf, ich sag mal, kleiner 10, Aber das sind dann wirklich Freunde, egal wo man ist, da kann man sich 24 Stunden drauf verlassen oder auch anrufen oder auch abends mal um 9:30, wenn was ist.
Ja.
Und ist dann wahrscheinlich sogar mehr wert als die große Runde.
Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, dieser harte Kern versteht dann auch, genau, wenn man, was weiß ich, wo in der Welt ist und dass man sich eben dann 2 Wochen nicht meldet.
Genau. Und die sind auch alle gerne in Shanghai, in Vietnam, in Amsterdam uns besuchen gekommen. Ja. Und das waren immer tolle, tolle Erlebnisse.
Haben Sie sowas wie einen besten Freund?
Einen habe ich. Auch im Grunde aus Arbeitszeiten, dann verliert man sich wieder so ein bisschen, aber unterm Strich habe ich einen, ja.
Und was ist das für ein Typ?
Ein sehr sachlicher, bedachter Typ, links und rechts. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut, beziehungsweise wir haben, ja, ich sage immer, wir haben die gleiche Blutgruppe und wir verstehen uns blind. Das ist dann aber auch nicht, ich sage mal, das sind kurze Gespräche, aber gute Gespräche. Mhm. Ja, und wir gehen dann halt auch nach wie vor alle 6-8 Wochen mal ein Abendessen, nur wir zwei. Und das ist auch gut so. Aber das ist nicht, dass wir jeden Tag telefonieren oder WhatsApp, gar nicht. Das ist schon auf Distanz, aber verlässlich.
Ja. Ja. Und dann, wenn man sich sieht, ist man voll drin.
Genau.
Ja.
Ja.
Kann ich total verstehen.
Ist gut.
Sie haben jetzt schon an vielen Stellen gesagt, wir.
Mhm.
Ihre Frau hat sie immer begleitet, ne?
Ja, ansonsten bin ich der Meinung, wird es auch nicht funktionieren.
Mhm.
Also ein Lebenswandel mit viel Reisetätigkeit und irgendwo auch mit viel Einsatz geht nicht, wenn das einseitig ist.
Mhm.
Oder man muss dann wirklich als Single unterwegs sein, kann ja auch eine Variante sein. Aber unterm Strich geht das wirklich nur, wenn einem zumindest im Privaten der Rücken freigehalten wird.
Mhm.
Und da muss ich sagen, das war bei uns so und das ist nicht selbstverständlich, ja.
Ja. Das gelingt nach Dankbarkeit.
Das ist so, nein, das ist so, das kommt wahrscheinlich nicht immer so rüber, weil es irgendwo im Tagesablauf ist. Aber gar keine Frage, wenn da jemand ist, der zu Hause alles wegbügelt und am Wochenende Freizeit ist, weil Freizeit da ist, kann man da nur dankbar sein, ja.
Hätte Ihre Frau gesagt, nee, sorry Martin, das mache ich nicht. Hätten Sie dann die Karriereschritte gemacht, wenn Sie sich hätten entscheiden müssen?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Spätestens wie unser Sohn 2005 geboren wurde, verschiebt sich dann sowieso irgendwo ein Schwerpunkt. Mhm. Das relativiert nochmal alles. Aber ich bin davon überzeugt und ich habe auch genügend Beispiele gesehen, wo es leider nicht funktioniert hat. Gerade im asiatischen Raum links und rechts. Dann hätte ich das nicht gemacht.
Ja. Prio 1 ist die Familie?
Ja, Prio 1 ist die Familie, links und rechts. Und wenn die Familie das unterstützt, ich glaube auch, da ist ein Kausalzusammenhang, kann man auch nur so arbeiten, wie man arbeitet.
Ja.
Ja.
Wie kommen Sie zur Ruhe?
Wir haben 3 Hunde.
Mhm.
Ich gehe am Wochenende gerne früh spazieren, links und rechts. Also Thema Natur, in der Vergangenheit mehr Sport.
Mhm. Was für ein Sport?
Ich habe Handball gespielt und bin, ich glaube, 5-mal Köln-Marathon gelaufen.
Oh.
Also bin so gesehen ausdauermäßig. Das ist auch gut für den Kopf, für den Geist.
Ja. Yeah.
Und ich lese gern. Querbeet, also in Bielefeld in unserer Wohnung, neben dem Bett, weil ich ja da im Grunde alleine schlafe, überall Bücher. Und ich muss Lust und Laune haben. Lust und Laune. Und dann lese ich ein paar Kapitel und dann kann ich wirklich in gewisse Welten und Themenblöcke abtauchen. Finde ich gut.
Was sind das für Bücher?
Von bis. Also ich habe eine Phase gehabt, da hat mich das Thema Papst und Päpste komplett interessiert. So Pius der XII. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Nazi-Zeit und. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und bin dann im Grunde bis Johannes Paul II. Links und rechts hoch. Geschichtliche Themen, ein Kirscher, die Hitler-Biografien, zwei große schwarz-grüne Wälzer, auch nur kapitelweise, aber Lust und Laune.
Ja.
Dann aktuell aus der Spiegel-Bestsellerliste hier dieser Axel Hacke, Heiterkeit, finde ich in der jetzigen Zeit auch ganz gut, weil Teil unseres Aufgabenprofils ist es irgendwo auch Freude und Energie letztendlich in die Organisation zu geben. Und dann fand ich diesen Titel dann auch irgendwo ganz interessant, wie man sich so einem Thema nähern kann.
Ja.
Also von bis.
Mhm.
Von bis.
Freude in eine Organisation bringen, das klingt erstmal richtig, trotzdem ein bisschen artifiziell.
Mhm.
Wie machen Sie das? Wie leben Sie das?
Zum einen mit Präsenz, dass man im Grunde genau diesen Aufwand in Kauf nimmt, an diversen Standorten regelmäßig präsent zu sein. Und dann viele Kleinigkeiten, ich sag mal, in der Kantine sich an andere Tische zu setzen, in Kontakt zu kommen mit Kollegen, die man vielleicht gar nicht kennt oder mit denen man sehr recht wenig Zeit verbringt. Und auch da im Grunde zuzuhören. Ich glaube, zuhören ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Aber auch da letztendlich nicht im Grunde Kopf nach unten und mit schlechter Stimmung rumzulaufen, sondern eher dann auch entsprechend zuversichtlich und freundlich zu wirken. Das sind also, wie gesagt, viele Kleinigkeiten. Und ich denke, dass das arbeitet, weil man dann in den Austausch kommt, links und rechts. Wenn ich die 2 Stunden im Auto bin, ich höre nur noch einmal Nachrichten. Weil auch da, wenn ich montags morgens um 5:30 ins Auto steige und habe 4-mal, 5-mal Nachrichten gehört, selbst wenn man dann ein positiver Mensch ist, den Anspruch hätte ich an mich, irgendwann zieht es einen doch einen Ticken runter. Dann reicht mir einmal links und rechts. Und das versuche ich dann auch entsprechend zu verarbeiten beziehungsweise für mich selber zu sortieren. Und das klappt ganz gut.
Genau diese Skills, die Sie benennen, zuhören, positiv sein, unterstützen, empowern, das sind ja Sachen, die viele gerade auf der Management-Ebene auch versuchen zu lernen, indem sie Seminare machen, indem sie sich rhetorisch nochmal weiterbilden, indem sie in Sachen Mitarbeiterführung unterwegs sind. Wäre das was für Sie oder kommt das aus Ihnen und Ihrem Bauch?
Ich würde sagen, größtenteils kommt es bei mir aus dem Bauch. Größtenteils kommt es vielleicht auch ein bisschen aus dieser sportlichen Geschichte. Ich verliere ungern, ich spiele aber gerne und gerne auch in Mannschaften und bin dann halt eher der je nach Ball, je nach Sport, ich frage nach dem Ball. Ne? Bin halt nicht der hinten im Tor steht oder eher weniger. Und ich glaube, da passt das ganz gut hin als Erklärung. Ja.
Sie verlieren nicht gerne.
Ja, ich verliere nicht gerne. Ich spiele auch gerne den zweiten oder dritten Ball, ohne da hoffentlich nicht irgendwie penetrant zu werden. Da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht sagt, jetzt, Leute, die Entscheidung ist gefallen. Jetzt kannst du den zweiten, dritten Ball spielen. Die Entscheidung ist gefallen. Man muss dann ja auch wissen, wann gewisse Themen auch abgearbeitet sind, wo es keinen Sinn macht. Ja? Aber ich glaube, das gelingt uns als Team ganz gut. Ja. Und da sind wir auch bei uns in der EK, in der Vorstandsgruppe komplementär unterwegs, dass man sich entsprechend ergänzt.
Was passiert denn, wenn Sie verlieren? Wie werden Sie denn dann?
Ja, erstmal bin ich nicht froh, aber Gottes Willen, ich bin weit weg von cholerisch oder so, das ist nicht meine Art. Ich reflektiere, ich denke nach, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Ist immer die Frage von der Größenordnung. Aber eine Nacht Schlaf, nochmal nachzudenken, den einen besagten Freund anzurufen mit meiner Frau oder auch mit meinem Sohn mittlerweile, sich auszutauschen, eine zweite, dritte Meinung, Blickwinkel zu kriegen, hilft dann.
Ja.
Ja. Und erdet auch.
Ja, absolut. Total.
Ja.
Ich habe letztens vor Wut im sportlichen Kontext, weil ich verloren habe und richtig, richtig grottenschlecht war, einen Schläger geworfen. Da war ich im Moment erstaunt über mich selbst, dass so ein Impuls aus mir rauskam, weil ich mich immer für sportlich komplett unehrgeizig hielt, bis ich diesen Sport dann angefangen habe und gemerkt habe, ich will nicht mehr immer Letzte sein. Und da war ich doch trotz meines biblischen Alters doch sehr erstaunt über mich selbst. Gibt es so Momente, wo Sie sagen, huch, Martin, was war das denn?
Ja, ich glaube aber, die gibt's. Und ich glaube, die kennt auch jeder, dass man mal in Anführungszeichen unbeherrscht oder dass man auch einfach mal überzieht.
Ja.
Das passiert nicht oft, aber es passiert. Und dann muss man auch gucken, dass der freundschaftliche, familiäre oder auch berufliche Rahmen einen da schützt und hilft.
Ja.
Um zu sagen, hey, Martin, das kann man auch anders verstehen, was du da gerade gesagt hast. Oder die Entscheidung ist vielleicht doch nochmal zu hinterfragen und man ist eigentlich froh, dass man das endlich nach Hause gebracht hat, dass man da nicht überzieht. Ne?
Ja.
Die Gefahr, die ich sehe, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, ich tendiere Richtung britischen Humor. Ein bisschen zynisch, immer noch mal einen schnellen Kommentar. Und wenn jemand einen nicht kennt, dann ist da immer eine Gefahr zu überziehen. oder missverstanden zu werden. Da muss man aufpassen.
Ja.
Das habe ich mittlerweile ganz gut im Griff. Das war in jüngeren Jahren stärker ausgeprägt, beziehungsweise ich war weniger sensibel.
Mhm.
Da hat mir sicherlich auch die Zeit in Asien mit neuen Kulturen und wo man sich ganz anders kennenlernt, sicherlich geholfen. Holland hilft mir da nicht, weil die Holländer sind so.
Ja.
Die finden das eher gut, also ist zumindest meine Wahrnehmung.
Ja.
Aber da muss man aufpassen, dass man nicht überzieht mit einem, wie ich finde, witzigen oder markigen Spruch, der nie so gemeint ist, den man aber auch anders lesen kann. Und das habe ich gelernt. Oder meine ich zumindest, ja.
Ja, weil sie einfach auch total schnell im Kopf sind, ne? Kann das sein?
Also ich kann zumindest schnell parieren. Ja,
ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und genau das, was Sie auch sagen, dann nochmal ein Korrektiv zu haben, ne?
Also, genau.
Ob es der beste Freund ist, ob es die Frau ist, ob es der berufliche Kontext ist, dass einer sagt, jetzt ist aber gut, als ich den Schläger warf und dabei auch noch heulte, war es ganz gut, dass mein Partner dabei war und er sagte, oh, Christina, jetzt gut.
Ja. Ist nein,
nicht,
aber das,
ne, ist nicht
aber
so
sowas
schlimm.
Braucht man dann.
Ja, voll, total. Ja, spannend.
Ja.
Richard, vielen, vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Alles Gute für Sie.
Danke gleichfalls.
Danke.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.